Also wir werden verschiedene Stationen haben. Wir laufen jetzt in einem durch, sonst rede ich nur dort, sondern ich versuche das ein bisschen so aufzuteilen. Also ein natürliches Felsentor aus Kalkstein, ungefähr 6 Meter hoch, 4 Meter breit, ist da oben im Wald, ja, circa 2,5 Kilometer zu Fuß von uns entfernt. Und zwar liegt es am Hang auf dem Bergrücken und der Bergrücken heißt da oben Oberberg. Wir befinden uns hier auf dem oberen Heuberg oder Heuberg. Der Heuberg ist ein Teil der Schwäbischen Alb und zwar sozusagen der südwestliche Teil, eine dünn besiedelte Hochfläche zwischen 850 und 1015 Meter hoch. Der Heuberg oder große Heuberg wird begrenzt im Westen, geht es runter Richtung Speichingen. Die meisten kennen vielleicht den Dreifaltigkeitsberg. Unten fängt es an, Lupfen heißt er, glaube ich, dann kommt der Hohe Karpfen, dann, dann kommt irgendwann Lemberg, ja, Lemberg und oben ist dann da bei dem Zementwerk der Plettenberg und enden tut es nach Osten ungefähr, wo Albstadt liegt, da ist der Fluss Ajach und nach unten geht die Schliech und von unten wird es begrenzt eben durch die Donau. Südlich schließt sich entweder der Badische Heuberg an oder auch Hegau-Alb. Im Westen ist dann die Baaralb und im Osten ist die Kuppenalb. Der Heuberg war schon immer dünn besiedelt, weil es halt etwas rauere Verhältnisse hier hat. Vor allem in der Frühzeit, und da werde ich jetzt noch gleich drauf eingehen, in der Frühzeit waren das natürlich nicht die idealen Böden, die es hier gehabt hat für die Besiedelung. Sodass es erst später besiedelt wurde. Also, dieses Felsentor da oben ist wirklich was Besonderes. Ich bin jetzt zum dritten Mal da. Beim ersten Mal haben wir das mal so als Ausflug während Corona gemacht. Und dann beim zweiten Mal bin ich über den Hegau-Geschichtsverein hierher gekommen, war beim Kreisarchäologen von Konstanz, dem Herrn Halt, mit dabei. Der hat natürlich mehr auf die archäologischen Sachen Wert gelegt. Ich kann jetzt nicht ganz so viel, manches muss ich dann hier ablesen von zur Archäologie sagen. Ich versuche es mehr dann noch in den historischen Zusammenhang, kulturhistorischen Zusammenhang mit einzubinden. Auf jeden Fall wegen der auffälligen Felsformation steht es als Naturdenkmal unter Schutz und wegen der archäologischen Funde als Kulturdenkmal. Der Herr Halt hat gesagt, es gehört zu den wichtigsten archäologischen Fundstellen in der Region. Er hat sogar bezeichnet als eine der Top-Fundstellen im Südwesten. Ja, die Frage ist, und da hat er sich vorsichtig ausgedrückt, was ist denn jetzt neben dieser auffälligen Felsformation da oben das so? Ist es ein Opferplatz? Hat es was mit Naturreligion zu tun? Ein naturheiliger Platz? Bei Cäsar heißen ja solche Orte Locus Consecratus, also geheiligter Ort. Dann gibt es das Konzept des Naturheiligtums und ich nehme es einfach mal vorweg. Nach der heutigen Definition sollte man es einordnen unter Ritualort. Jetzt wird es den Kelten zugeordnet und das ist natürlich für mich mit ein Aufhänger, was Kelten sind ja nicht einfach Kelten, die kommen ja irgendwo her. Und dass man so ein bisschen das versteht, was war, wir nach dem Rückzug der Eiszeitgletscher früher haben die Jägersammler sich hier wieder ausgebreitet. Jägersammler mussten sich etwas nach Ende der Eiszeit umstellen. Früher sind sie den Mammuts und den Großtieren, Rentieren, Wollnashörnern nachgejagt. Das wurde jetzt ein bisschen, jetzt wird es etwas schwieriger. Die haben sich ganz gut spezialisiert. Und mein Interesse für diese Prähistorie, ich habe es im Auto vorher schon erzählt, ist ein bisschen über die Genetik gekommen. Man kann in der Zwischenzeit das Genom identifizieren. Und die Jäger-Sammler hatten, also die Männer, ein E1-Gen in der Haplogruppe, vereinfacht ausgedrückt. Ja, vor circa 7000 Jahren lebte bei Stuttgart eine Frau, die hatte braune Haut, braune Augen und hat aber völlig andere Gene. Wo kommt jetzt das her? Ungefähr vor 10.000 Jahren, 12.000 bis 10.000 Jahren, hat sich so im Bereich des fruchtbaren Halbmondes, so vom Jordantal bis nach Anatolien, haben sich die Jäger und Sammler, die Wildbeuter, niedergelassen, sind sesshaft geworden. Und das, was die sozusagen erreicht haben, diese Anatolier, haben sich auf die Wanderschaft begeben, ungefähr 6600 Jahre vor Christus. Da sind sie in der Ägäis zum ersten Mal angekommen. Dort hatten sich dann die Wege getrennt. Die eine haben die transdanubische Route genommen, also die Donau aufwärts, sind ungefähr 5500 Jahre vor Christus hier angekommen und die haben das sogenannte neolithische Paket mitgebracht. Das neolithische Paket ist die Sesshaftigkeit, ja, also nicht rumgezogen wie die Jäger und Sammler, den Ackerbau, die Viehzucht und Keramik. Die zweite Route ging am Mittelmeer entlang, kam dann das Rhonetal hoch, am Rhein haben sich eigentlich beide getroffen. Die haben sich schon ein bisschen mit Jäger und Sammler vermischt, also zum Beispiel im Elsass kann man sehen, ein Drittel der Gene ist schon von Jäger und Sammler. Die waren dann aber auch mehr so ein Hirtenvolk gewesen. Ja, diese Kultur hat sich dann hier ausgebreitet, das nennt man die Linearbandkeramik. Die haben so große Häuser auch gehabt. Hier habe ich mal, dass man mal sieht, was so eine Linearbandkeramik ist. Und das waren die berühmten Langhäuser. Im Anschluss danach gab es dann die Stichband.
Das ist der Linearband und den Linearband.
Das der
Stich.
Also circa 5500 vor Christus kam das dann hier an. Diese Gruppen haben die Jäger-Sammler verdrängt. Man hat parallel zueinander gewohnt, aber so ganz genau ist, weiß man natürlich auch nicht. Diese Gruppen haben sich dann allmählich zersplittert. Das nennt man dann das Mittelneolithikum zwischen 4900 und 4400. Da gab es dann gewisse Kulturen wie Großgartach oder Rössen. Das war eben dann dort diese Stichbandkeramik. Dann taucht so zwischen 4400 und 3500 kommt sozusagen das Revival der Jäger-Sammler wieder. Und die tauchen vermehrt wieder auf. Die haben dann irgendwie, scheinen sie auch die Überhand gewonnen zu haben. Diese Ackerbauleute aus Anatolien, die haben ein bestimmtes Gen gehabt, das war das G2A, also Jäger E1A und die Ackerbauern das G2A. Und das ist die Zeit, wo die Megalithstrukturen entstehen. Manche sagen, bei den Kelten gab es die Menhire und Dolmen. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Das hat mit Kelten gar nichts zu tun, sondern das war schon zu den Zeiten, wo diese Ackerbauleute hier waren. Ja, und das Interessante war jetzt, als man diese Gräber der Megalithstrukturen, also ich habe hier zum Beispiel, das ist auf den Orkneys oben, der Ring of Brodgar. Und das ist in Frankreich so ein Dolmengrab. Hat man dann festgestellt, ja, in den Gräbern, da liegen E1-Leute. Und drumherum, in der näheren Umgebung, liegen die G2A-Leute. Ja. Sodass man eigentlich fast vermuten kann, dass die Jäger-Sammler eine gewisse Hierarchie geschaffen haben. Sie waren jetzt plötzlich die hierarchisierte oder die priorisierte Truppe und die ganzen Arbeit für diese Sachen mussten die Ackerbauern führen. Es gibt sogar irgendwo Stellen, wo man nachweisen kann, dass es Kannibalismus gab, dass unter Umständen die Jäger-Sammler nicht mehr Rehe gejagt haben, sondern Ackerbauleute und aufgefuttert haben. Also früher ging es nicht friedlich zu, ja. Wenn man meint, früher war es friedlicher. Und wenn ich das jetzt so sage, dann will ich damit wirklich nichts Politisches sagen, aber es ist so, die Migrationen, die einfach so stattgefunden haben, haben zu Umwälzungen geführt in der Bevölkerungsstruktur, sodass vorherige unter Umständen verdrängt wurden. Und das fängt nämlich dann an um 2800 vor Christus. 2800 vor Christus kann man feststellen, in der Zeit bis 2600, wenn man jetzt im süddeutschen Raum in der Schweiz das betrachtet, dass ganz gewaltige Umwälzungen in der Genetik stattgefunden haben. Die E1-Leute gehen zurück, die G2-Leute gehen ganz massiv zurück. Die Frauengene bleiben im Wesentlichen erhalten. Ja. Und da kam eine Gruppe aus dem Osten. Ja. Und deren Sprache sprechen wir heutzutage, nämlich die Indoeuropäer. Ursprünglich gebildet aus man nennt es die Pontische Steppe zwischen Kaspischem Meer und Schwarzem Meer, nördlich vom Kaukasus. Und die sind so allmählich nach Westen gezogen und sind ungefähr hier 2800 bis 2600 vor Christus angekommen. Mit sich haben sie die Pest gebracht, ja, sie haben Viehzucht, waren auf Viehzucht spezialisiert. Das war so ähnlich wie als die Europäer nach Nordamerika gekommen sind und die Krankheiten mitgebracht haben, die Einheimischen weggestorben sind. Aber sie waren auch eben sehr expansiv. Sie haben die einheimischen Frauen sich genommen, ja, und die andere haben sie verdrängt. Da gibt es zwei Kulturen, einmal über den Norden her, die sogenannten Schnurkeramiker oder Streitaxt-Leute, die haben sich anfangs noch vermischt mit den Einheimischen, aber auch relativ kurzer Zeit kann man sehen, wie aus fünf verschiedenen Haplogruppen bei den Männern nur noch eine wurde, das war das R1A genommen. Und dann kamen die Glockenbecher-Leute, ja, die sich hier im Süden erst, die kamen über die transdanubische Route und die haben das R1B-Chromosom. Die meisten Männer von Mitteleuropa tragen heutzutage das R1B-Chromosom in uns. Da und verdrängt wurde die alteuropäische Bevölkerung, die alteuropäische Sprache auch, die man heutzutage nur noch im Baskenland hat. Das ist die alteuropäische Sprache, die es gegeben hat. Das war nicht die Sprache der Ackerbauleute, weil das müsste mit dem Semitischen verwandt sein, sondern die alte Jäger-Sammler-Sprache war früher zumindest mit dem Baskischen verwandt. Zu dieser Stichbandkeramik habe ich hier wieder was. Oder umgekehrt, das sind die Streitäxte. Ja, es wird immer professioneller. Und dann, das waren die R1A-Leute oder R1.
Ist das Bronze oder was?
Nein, das ist noch Stein. Wir sind noch in der Steinzeit. Und dann die Glockenbecher-Leute, die haben diese Glockenbecher gemacht. Wir haben in Aschers Leben waren wir mal bei einem Töpfer, der hat die im Originalstil nachgemacht, ja, sodass ich wollte jetzt aber nicht mitnehmen. Und das ist so ein Grab eines Glockenbechers, aber leider falsch. Ja, die Männer sind bestattet worden nicht in Rechtsseitenlage, sondern in Linksseitenlage. Ja, man kann die Gruppen einfach auseinanderhalten, wie sie bestattet wurden. Die Männer sind, also der Blick war immer nach, also in rechts, in Linksseitenlage für die Männer und der Kopf war im Norden und sie haben nach Osten geguckt. Die Frauen sind umgekehrt rum bestattet worden, aber beide haben nach Osten geguckt, da wo sie mal hergekommen sind. Ja, und wie es dann nachher mit den Indoeuropäern zu den Kelten weitergeht, das werden wir jetzt an einer anderen Stelle noch machen. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal auf den Weg machen. Also wir waren bis jetzt in der Steinzeit gewesen. Wir haben jetzt gesehen, die Indoeuropäer sind jetzt da. Sie nehmen sich die einheimischen Frauen, die ursprüngliche Bevölkerung wird zurückgedrängt. Wir haben heute in der Bevölkerung hier in Deutschland ungefähr noch 10% G2A und ungefähr noch 10% E1A, also Jäger-Sammler-Gene und anatolische Gene. Und der Rest ist wirklich indoeuropäisch. Geht es bei den Männern? Von den weiblichen Genen ist natürlich einiges von früher erhalten geblieben. Das heißt, es ist nicht eine völlige Auswechslung der Menschen hier, sondern es ist eine zumindest einen ziemlichen Austausch der männlichen Bevölkerung gewesen. Dieses System, dass man sich Frauen von irgendwo anders hergeholt hat, das hat eine lange Tradition, das hat sogar bei Jägern und Sammlern schon eine Tradition gehabt. Schon da wusste man, dass man Inzucht vermeiden will. Zum Beispiel westliche Jäger-Sammler, Western Hunted Gatherers, haben sich mit Eastern Hunter Gatherers getroffen an der Grenze so um die Wolga und haben da und Frauen getauscht. Ja, also das gab es früher schon. Und ansonsten gab es dann später bei den Indoeuropäern, die eben hier waren, richtige Netzwerke, wo Frauen ausgetauscht wurden. Und weil wir hier oben am Heidentor auch eigentlich im Prinzip einen weiblichen Ritualort haben, kann man natürlich spekulieren, was sonst noch da in Verbindung stand, was wir aber heutzutage nicht nachweisen können. Wer weiß, wann die Bronzezeit begonnen hat. Also 2200, wie man nennt die Bronzezeit, 2200 bis 800 vor Christus. Ach, eine Kultur habe ich noch unterschlagen, das muss ich vielleicht noch erwähnen. Also bevor jetzt die kamen, gab es bei uns in der Gegend die sogenannte Horgener Kultur. Diejenigen, die mit mir die Exkursion damals um den Schwarzwald mal mitgemacht haben, da haben wir die einzelnen Dolmen und Menhire abgefahren, die es da im Rahmen des Schwarzwaldes gibt. Und das ist die Horgener Kultur und der nördlichste Fund der Horgener Kultur ist im Glasbachtal, heißt es, bei Königsfeld. Ja, okay, also Bronzezeit hat dann angefangen 2200 vor Christus. Da gibt es dann gewisse Kulturen auch, da gibt es die Singener Kultur bei uns eben hier in der Gegend. Vieles waren ja früher dann schon, aber auch schon aus der Steinzeit, diese Seesiedlungen, Moorsiedlungen. Und jetzt zunehmend interessanter für hier oben wird es dann allmählich in der Zeit so ab 1200. Die mittlere Bronzezeit nennt man auch Hügelgräberzeit, da war eine Umstellung des Grabkultes. Die Indoeuropäer, man nennt es auch Kurgan-Kultur, die haben diese Tumuli, also diese Hügelgräber immer wieder gehabt. Und das wurde hier eingeführt, deshalb es gibt auch manchmal so große Hügelgräber, die dann bei den Kelten immer noch zu finden sind. Ja, es gibt dann eine gewisse Migrationswelle, also einmal sind in Iberien dann fast alle Gene ausgetauscht wurden, dann kann man aber jetzt sehen anhand von Gräbern, dass eine zweite Welle war. Und jetzt sind wir bei den Kelten angelangt. Die Frage ist immer, ab wann kann man gewisse indoeuropäische Gruppen als Kelten bezeichnen? Dazu muss man wissen, dass wir sprachlich zwei verschiedene Keltengruppen haben. Das sind die Q-Kelten und die P-Kelten. Das ist zum Beispiel bei, jetzt weiß ich nicht genau, also das K und P, also zum Beispiel, wenn man jetzt Total nimmt mit Quant und Pant. Ja, die Q-Kelten haben sozusagen Quant und die P-Kelten haben Pant. Und bei uns in der Gegend waren es später, die Helvetier waren P-Kelten. Q-Kelten sind in die Galizier, wo noch keltisch gesprochen wird heutzutage, und die Iren. Die Besiedelung der Iren ist nämlich über die See erfolgt, während die Besiedelung zum Beispiel der britischen Inseln und von Wales und Cornwall über Holland, Belgien so erfolgt ist. Und das sind auch P-Kelten. Die Schotten sind wiederum von Irland rübergekommen und sind auch Q-Kelten. Und diese Q-Kelten haben sich schon relativ früh von den P-Kelten getrennt. Und das muss ungefähr in der Zeit gewesen sein, um 2000 vor Christus. Das heißt, dort ist schon irgendwo eine proto-keltische Sprache hier gesprochen worden. Man ordnet eine Untergruppe dieses R1b-Chromosoms, das ist das S116, ordnet man dieser keltischen Gruppe zu. Und dann kann man auch diese Untergruppen, weil es gibt ja immer wieder neue Mutationen in dem Gen, und so kann man das dann teilweise sehen. So ab 1200 vor Christus beginnt dann die Urnenfelderzeit. Damals in der Zeit ist die Hekla ausgebrochen. Die Hekla um 1150 über 10 Jahre und hat einen Kälteeinbruch gebracht in Europa. In England sind sie bis runter nach Südengland wurde siedlungslos. Ja.
So eine kleine Eiszeit.
Ja. Und auch in Europa ist alles durcheinander geraten, Migrationsbewegungen sind entstanden. Und dann hat sich auch eine neue Kultur, Grabkultur entwickelt, das ist dann die Urnenfelderzeit. Und mit der Urnenfelderzeit, das trifft dann hier oben mit zu, denn das beginnt hier oben die Besiedelung auf dem Oberberg mit der Urnenfelderzeit. Hier war jetzt die Einäscherungsvorherrschende, der vorherrschende Ritus. Die Siedlungen waren zumeist innerhalb von Holzpalisaden. Es waren Vertriebsnetz für Salz, baltischen Bernstein, afrikanisches Elfenbein, slowenisches Glas, ungarische Streitäxte, venezianische Messer und etruskische Trinkutensilien. Und gleichzeitig fangen wir an, dazu mit der Hallstattzeit zu zählen. Die Hallstattzeit geht also 1200 vor Christus los und da oben geht es im Prinzip auch da los. Das, was man da oben findet, geht eben in der Hallstattzeit von ungefähr 1200 vor Christus bis 200 vor Christus.
Wo sind also die Funde, wo da oben gemacht worden sind? In welche Museen sind die?
Stuttgart.
Stuttgart?
Ja. Aber jetzt haben wir, glaube ich, dass wir loslaufen können.
In Konstanz. Archäologisches Landesmuseum.
43.
Jetzt erwische mich auf dem linken Fuß. Also hier sieht man jetzt die Kirche von Egesheim und so ein bisschen was zur Geschichte von Egesheim. Ich habe dann im Internet gelesen, dass im Jahr 770 Egesheim zum ersten Mal erwähnt wird, und zwar hat es da ein gewisser Gundacher oder Gundacker, ja, dem Kloster St. Gallen vermacht. Ja, wenn ich zwei verschiedene Sachen lese, dann werde ich natürlich neugierig, was ist die Wahrheit wirklich. Und am Donnerstagabend habe ich mich mal wieder total verloren, weil das ist ja so super spannend, ja, so was rauszufinden. Also wo kann man denn nachgucken? Letztendlich nur im Urkundebuch von St. Gallen. Jetzt aber habe ich bisher noch nie ins Urkundebuch von St. Gallen geguckt und muss erstmal den Weg finden, wie ich das Urkundebuch finde. Ja, und dann muss man natürlich auch nachher habe ich es dann tatsächlich gefunden. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass ich es im Auto gelassen habe. Ah doch. Und dann stand es natürlich auf Latein. Mein Latein hat 1976 aufgehört. Ein bisschen kann man ja noch, aber es gibt ja heutzutage, der Translator ist in dieser Zeit so gut, dass der sogar Latein gut übersetzen kann. Und in Dei nomine ego itaque Gundacha, so heißt es also wirklich, dono ad quadrado ad monasterium sancti Gallonis. Ja, Deshalb übergebe ich deshalb übergebe ich Gundachar und dem Kloster St. Gallen alles, was ich seit heute in der Stadt namens Agines Heim habe, mit Ausnahme von zwei Dienern. Das heißt, wir können auch damit schlussfolgern, da knüpfe ich jetzt natürlich auch gestern Abend an. Es gab einen Agino, verwandt auch mit Egino, der gestern Abend auch so erwähnt war, ein häufiger Name früher. Egino. Und mit Heim können wir sehen, es waren nicht die Alemannen, ja, die diesen Ort gegründet haben, sondern es war irgendein fränkischer Egino gewesen. Ja. Das war natürlich schon vor 770. Und das Kloster St. Gallen, was dadurch die Einsiedelei durch den heiligen Gallus gegründet wurde, ist aber erst 719 durch den Abt Ottmar, aufgebaut worden und hat es geschafft, relativ viele Schenkungen an sich zu ziehen, so auch bis eben in Wittichen, ja, Terra Beatis Galli, ja. Überall gab es dann Schenkungen und hat dieses Kloster eigentlich relativ reich gemacht.
Die Gebietsvermehrung, die muss ja förmlich explodiert sein, wenn das so ein junges Kloster war und sich gleich so dermaßen ausgebreitet hat.
Da war natürlich teilweise, also um 700 ist die erste Urkunde, war auf Bettelzug auch gewesen. Ja. Und hat sich irgendwas erbettelt dann auch. Ja, die Kirche, die wurde, also da gab es sicherlich eine kleine Kirche früher, die wurde circa 1450 zum ersten Mal gebaut und 1750 wurde sie dann erneuert. Das ist also die Loretto-Kapelle, die hieß früher St. Ottilien-Kapelle und stand gar nicht hier, sondern bei der, irgendwo da vorne bei der Anhauser Mühle auf dem sogenannten Kirchlewasen. Und in 1743 hierher versetzt wurde. Ach, da steht sie. Ja. Jetzt kann ich rein.
Aber dass sie mal irgendwo anders stand, das steht da nicht.
Das steht nicht drauf, ne.
Vielleicht steht es hier. Aus dem Material der St. Ottilien-Kapelle erbaut.
Also es ist nicht wieder aufgebaut worden, sondern man hat nur das Material recycelt. Ja.
Eine gute Innenrichtung vielleicht.
Gedacht, vielleicht sehen wir jetzt irgendeine brennende Kerze, das wäre ja auch ein bisschen was Ähnliches, indem jemand so einen, ist ja auch ein Ritualort, betritt und dann etwas hinterlässt. Wir können uns jetzt natürlich mal überlegen, mal angenommen, es wären keinerlei schriftlichen Zeugnisse irgendwann mal von uns da, was zwar recht unwahrscheinlich ist, aber mal angenommen, und in 3000 Jahren wird jemand sowas dann ausgraben, was der sich wohl überlegt, was wir uns damals gedacht haben. Also sieht, dass jemand am Kreuz hängt. Das muss ja eine brutale Gesellschaft werden. Die und genauso sind wir natürlich hier auf Spekulation angewiesen, was die Religion der Kelten betrifft. Wobei wir da oben ja, wir nennen es jetzt Kelten, aber ganz genau wissen wir ja nicht, wo die Kelten wirklich anfangen. Die Kelten sind erstmals erwähnt bei griechischen Autoren, und das ist ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus. Man findet manchmal so alle möglichen Interpretationen, was Kelten eigentlich heißt. Die Tapferen, die Mutigen, das sind solche Erfindungen wie bei Flussnamen oft auch. Irgendwelche Erfindungen sind so, wenn man irgendwo im Buch dann mal gefunden hat, dass Kinzig der Weg heißt. Da hat einer vom anderen falsch abgepinselt, bis am Schluss der Weg übrig blieb. Was mich damals veranlasst hatte, dann den Artikel über Kinzig zu schreiben. Ja, wenn man es wirklich mal reingeht ins Protokeltische, das ist ein Buch, was bei mir auch neben dem Bett, also im Schlafzimmer ist. Im Protokeltischen heißt Kehl eigentlich verstecken. Und Keltos heißt im Prinzip versteckt, ja. Und im englischen Buch von Matasovic steht eben drin, dass man folgern kann, dass es eben heißt Descendants of the Hidden One, ja, also des versteckten Gottes. Und die Kelten haben ja auch teilweise gesagt, dass sie zurückgehen auf einen Unterweltgott, ja. Vielleicht fällt mir noch ein. Im Moment fällt mir gar nicht ein. Dispater, oder? Ja, also im Lateinischen, also die Römer haben von Dispater gesprochen. Bellum Gallicum fängt er an mit Gallias omnis divisa in partes tres quam unam uncul und belgi alium aquitani tertium qui uxorum lingue celte nostra Gallia appellantur. Gallien ist insgesamt in drei Teile geteilt, von der einen die Belger sind, die anderen die Aquitanen und die dritten, die in ihrer Sprache Kelten in unserer Gallier genannt werden. Daher muss aber auch da, aber das ist natürlich schon im ersten Jahrhundert vor Christus. Cäsar hat ja die Gallier um 50 vor Christus bei Alesia besiegt. Und wie gesagt, die ersten Erwähnungen über Keltos, ja. Keltos ist eben im 5. Jahrhundert von griechischen Autoren. Ja, viel schlechter sieht es noch aus eben mit der Religion der Kelten. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse der Kelten. Es gibt überhaupt relativ wenig keltische Inschriften und die findet man im Wesentlichen nur auf Grabinschriften. Ansonsten sind wir angewiesen auf antike Schriftsteller und vor allem eben die archäologischen Funde. Und die archäologischen Funde muss man natürlich irgendwie dann interpretieren. Cäsar hat geschrieben, auch nochmal lateinisch, Natio est omnis gallorum ad modum de tita religionibus. Wenn man das übersetzt, heißt es, die ganze Nation der Gallier, die offizielle Übersetzung heißt, ist sehr religiös, aber wenn man es wortwörtlich nimmt, ist sehr dem Religiösen ergeben. Das geht übrigens bei ihm weiter und deswegen opfern die, die von schweren Krankheiten befallen sind und diese, die in den Schlachten und in Gefahr sich befinden, entweder anstelle der Opfertiere Menschen oder sie geloben, dass sie opfern werden. Und sie brauchen die Druiden als Helfer zu den Opferhandlungen, weil sie glauben, dass der Wille der unsterblichen Götter nicht besänftigt werden kann, wenn nicht für das Leben eines Menschen das eines anderen zurückgegeben wird. Und sie haben öffentlich eingeführte Opferhandlungen derselben Art. Ähnliche schriftliche Zeugnisse gibt es eben auch von anderen Autoren. Aber das ist alles natürlich immer aus der Außensicht. Man muss einfach bedenken, für die Griechen wie für die Römer waren die Kelten Barbaren. Und obwohl sie auch genauso Indoeuropäer waren und auch Frauenraub durchgeführt haben. Und sie haben einfach eine negative Sicht gehabt. Und das führt ganz einfach deshalb, weil die Kelten hatten Rom überfallen und die Kelten hatten Delphi überfallen. Ja, und deshalb sind sie natürlich immer einfach mal negativ betrachtet worden. Letztendlich war die keltische Religion hat zu einer der größeren Gruppen von polytheistischen indoeuropäischen Religionen gehört, der Eisenzeit. Es gab eine Ausstellung auch mal in Stuttgart über die Mythen und die Religion der Kelten. Und dort, und das muss ich jetzt einfach so vorlesen, in diesem Artikel dazu stand, die überlieferten keltischen Bezeichnungen von Naturräumen als personifizierte Geister und Götter legen nahe, dass in ihrer spirituellen Wahrnehmung die übernatürlichen jenseitigen Welten so nah an der diesseitigen liegen, dass die Grenzen durchlässig sind und daher das Magische in jedem Aspekt des Lebens und der Umgebung präsent ist. Das Land selbst wurde als beseelt und mit Bewusstsein versehen angesehen. Und die menschlichen Aktivitäten mussten mit Opfern und Zeremonien, auch Zeremonien, weil da oben waren ja auch Zeremonien, auch den Bedürfnissen der Natur Rechnung tragen. Viele dieser Götter, die angebetet wurden, waren letztendlich auch Flüsse, Berge oder Regionen. Danuvius, die Donau, Renus, der Rhein, Savus, die Sohn, Sequana, die Seen, dann haben wir Abnoba, die Schwarzwaldgöttin. Übrigens meine Interpretation, die zwar nicht übereinstimmt mit dem Germanistikinstitut in Halle. Wenn man im Indoeuropäischen betrachtet, gibt es zwei verschiedene Wörter für Wasser. Ak, wie Aqua, ist das trinkbare Wasser. Und Ab hat den heiligen Charakter. Ja, das ist, da sieht man schon, ist ein heiliges Wasser. Und oft ist ja im Wasser irgendwas versenkt worden. Und überall, wo wir diese Abnoba finden, um den Schwarzwald rum, da sind auch Weihegaben ins Wasser getan worden. Also es war eine Wassergöttin gewesen. Vielleicht, das ist schon viel, fast schon zu viel der Spekulation, man muss ja bedenken, die Indoeuropäer sind die Donau hochgekommen. Ja, und die Donau hat am Schwarzwald geendet. Das war schon was Besonderes gewesen. Ja. Vielleicht hat sie da etwas Göttliches bekommen. Ja, und Noba, Neubus zumindest, Neubos im Protokeltischen heißt heilig. Da haben wir eigentlich die Verdoppelung, heiliges Wasser. Ja, die Germanisten, die haben nun mal einen Artikel da veröffentlicht von Halle, der sowas von abstrus. Ja, aber okay. Das sind die Germanisten, die sich mit Keltischem beschäftigen, aber ich bin halt auch nur. Ich bin Hobbyhistoriker, ich bin Hobbykeltologe, ja, ja. Als Hobbyhistoriker, jetzt nehme ich mal ganz akut von Wolfach das auf, als Hobbyhistoriker hätte ja vielleicht erstmal den Gemeinderat von Egesheim um Erlaubnis bitten dürfen, dass sie mich hier mit der Geschichte von Egesheim und mit dem Heidentor beschäftige. Das habe ich echt vergessen. Aber ich muss auch nicht ins Archiv von Egesheim. Also, man sieht an diesen Namen auch Arduina, zum Beispiel Ardennen oder Pöninus für die Alpen, dass der Wirkungsbereich keltischer Götter oft lokal und regional gebunden war. Und manche Götter waren aber wieder so übergeordnet, dass sie ungefähr eine Entsprechung hatte mit den römischen oder keltischen Gottheiten. Das kann man zusammenbringen. Und die Römer haben ja ganz geschickt gemacht, die haben die Kelten eingebunden. Und haben auch die keltische Religion eingebunden, haben sie nicht unterdrückt, haben sie einfach eingebunden, dann wurde aus der Abnoba die Diana Abnoba. Das kann man oben sehen am Bandsteig.
Also, gehen alle.
Ja, dann kann man vielleicht noch mal was zu Egesheim sagen. Das war jetzt zwar hier an der Stelle den Foxer, aber aus meinem Gedächtnis. Egesheim kam. Es ist ja so, dass diese Klöster, die haben wir gestern Abend im Vortrag auch gehört, die Klöster durfte sich nicht mit Blut beflecken. Ja. Und diejenigen der Mönche, die wirklich oder Bischöfe, die in den Krieg gezogen sind, die haben dann nur einen Knüppel gehabt zum Schlagen und kein Schwert, ja, weil dann gab es ja kein Blut. Aber ansonsten brauchten die natürlich irgendwelche Beschützer, beziehungsweise sie durfte auch kein Recht sprechen. Insofern gab es die Vogteien dazu. Und diese Vogtei ist an die Grafen von Hoberg gekommen. Die Hoberger waren eine Seitenlinie der Zollern. Aber dann 1281 war es, der letzte Hoberger, Rudolf der Dritte, war hoch verschuldet und ohne männliche Erben, und er hat es dann an Habsburg verkauft, und damit kam es nach Vorderösterreich, und bei Vorderösterreich blieb es, und obwohl es schwäbisch ist, wir haben da unten die württembergische, obwohl es württembergisch ist, da unten Aber die württembergische Fahne, darüber kann man so sehr, ist es katholisch geblieben. Eben weil es so lange zu Habsburg gehört hat und 1805 kam es dann unter Napoleon zum damaligen Kurfürstentum Württemberg. Jetzt wollte ich ja hier über die Kelte was erzählen, das habe ich ja da unten noch gemacht. Und dann greife ich vielleicht von oben was vor, damit wir noch ein bisschen verschnaufen können. Zur Einordnung bezüglich Opferplatz oder Kulturplatz. Also der Kreisarchäologe Halt hat gesagt, es sei ein schwieriges Thema, wie man solch einen Ort wie das Heidentor benenne, weil es aus heutiger Sicht schwer unterscheidbar sei. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse, wie ich schon gesagt habe. Es gibt nur Überlieferungen von anderen Autoren. Man weiß, dass die Kelten religiös waren, in ihrer Sicht, ja, es ist eben sehr unterschiedlich, und dass sie Opfer gebracht haben. Und Opfergaben wurden sehr häufig eben in Mooren und in Flüssen gefunden. Und die berühmteste Fundstelle ist Laten. Das gibt's ja auch diese Latenzeit ab 450. Die Hallstattzeit geht dann über in die Latenzeit. Und da ist einiges damals im Wasser gefunden worden. Aber diese Funde irgendwo im Moor oder im Wasser, die geht eigentlich schon früher zurück. Die Frage ist, waren das schon Kelten, Proto-Kelten, wie man es auch nennen kann? Bei Strabon zum Beispiel gibt es eine Beschreibung, also ein Römer, über Opfergaben der Kelten abseits von erbauten Tempelanlagen. Es gab überall im Keltenland Schätze, da das Land goldreich und die Menschen gottesfürchtig und von einfacher Lebensweise waren. Schutz gewährten ihnen besonders die Seen, in die sie Gold- und Silberbarren versenkten. Und es war eine der größten Verbrechen, sowas rauszuholen, dass man es im Normalfall auch nicht gewagt hat. Man hat zwar Gräber wieder ausgeraubt, aber das, was in Seen oder Mooren versenkt war, wäre ja eigentlich noch einfacher gewesen, als so ein Hügelgrab aufzubrechen. Das ist nicht gewagt worden, oder wir wissen es nicht, weil wir natürlich das dann nicht mehr finden, wenn es da mal war. Diese Sonderausstellung Magisches Land, Kult der Kelten in Baden-Württemberg war im Archäologischen Landesmuseum 2011. Und dort ist geschrieben worden, dabei ist die Verehrung höherer Mächte an besonderen Orten nicht typisch keltisch. Vielmehr sind Naturphänomene Bestandteil unseres aller Leben und maßgeblich auch für unser Überleben. Ist man der Natur ohne das wissenschaftliche Verständnis der zugrunde liegenden Phänomene ausgeliefert, sucht der Mensch nach Hilfe, Rat und Beistand. Also letztendlich das ist der Grund für Religion. Um Geschehnisse erklären zu können, sich von Ängsten zu befreien oder auch um Konflikte zu lösen. Dazu tritt man mit den höheren Mächten in einen Dialog und bietet im Rahmen von Verhandlungen wohlfeiles Verhalten, Gabe und Geschenke an. Das konnte man gestern Abend hören. 40 Tage ablassfrei. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, für was für 40 Tage ablassfrei waren. Ausgewählte Orte für diesen Dialog sind häufig besondere Naturorte, wie exponierte Felsformationen, Berge und ihre Gipfel, Schluchten und Höhlen, Moore, Quellen und Flüsse. Solch eindrucksvolle Orte wirken auf den Menschen auf emotionaler Ebene und insbesondere auch auf spirituellem Erfinden. Zum Beispiel da oben auch am Heidentor besagte Sage, dass da eine heilige Quelle gewesen sein soll. Übrigens war auch am Brandsteig früher eine heilige Quelle gewesen und das war noch bekannt bis ins Mittelalter, letztendlich bis zur Reformation. Ich habe mal eine Stelle gefunden gehabt, habe es aber nie wieder danach gefunden. Da ist beschrieben worden, dass man sich beklagt hat, dass von dem Kreuz, was oben stand, immer wieder Holzsplitter abgeschabt wurden als Reliquie, dass man immer wieder das Holzkreuz aufstellen musste. Und mit der Reformation ist es eingeschlafen. Es kann aber auch sein, weil Heiligenbronn hat irgendwie die bessere Publicity gehabt und hat es dann eben rübergezogen. Weil ein Kloster stand ja da oben nicht und Ich will jetzt nicht sagen, man hat gewisse Sachen als erfunden.
Die Kapelle war doch da oben.
Ja,
die dann noch da, ja, aber die war, an einer anderen Stelle. Nein, die war an einer anderen Stelle. Die Kapelle, die für den Herr Pfarrer und mich unauffindbar war. Aber laut Karte und laut Beschreibung von der Rottweiler Steige stand sie am Ende der Rottweiler Steige, nicht am Brandsteig. Weil im Mittelalter war ja die Rottweiler Steige der Passübergang, nicht mehr der Brandsteig. Ja, also in vorkeltischer Zeit waren schon Höhlen, Felsspalten, Gewässer und andere markante Landschaftspunkte bevorzugte Opferplätze. Und diese Plätze sind dann kontinuierlich eben von den Kelten weiter benutzt worden, so wie das Heigentor bei Egesheim. Halt hat das Heigentor in die Gruppe der Naturheiligenplätze eingeordnet. Es gibt zum Beispiel auch noch den Petersfels bei Beuron, oben auf der Felskuppe, wo man nur mit Klettern hinkommt. Sind Scherben und Keramikreste gefunden worden. Solche Plätze hat man früher überhaupt nicht erforscht, weil die irgendwo nicht im Blickpunkt der Archäologen waren. Und irgendwann sind sie jetzt erst die letzten Jahre in den Blickpunkt geraten. Man muss aber auch sagen, wo explizite Beschreibungen des religiösen Systems und seiner Glaubensinhalte nicht vorliegen oder dieses System sich nicht in literarischen Zeugnissen selbst manifestiert, also zum Beispiel eben wie in nordgermanischen Sagen oder griechisch-römischen Überlieferungen, ist es halt sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, aus den äußerlichen Manifestationen, also aus dem, was wir archäologisch finden, auf den wesentlichen Inhalt und den inneren Zusammenhang des Systems zu schließen. Und somit begeben wir uns wieder auf den Weg. Also wie schon erwähnt, waren wir schon in Amerika, in Utah, da im Arches National Park. Das sind eben so Sandstein-Arches. Ich bin immer wieder fasziniert von den verschiedenen Formen, die man zum Beispiel da im Arches sehen kann. Ich habe bei mir eine Eisenbahnanlage daheim gebaut mit amerikanischer Eisenbahn. Da sind auch ein paar Arches drauf. Ansonsten, ich habe es auf der Herfahrt erzählt, dass wir eine gewisse Affinität haben zu Megalithstrukturen. Das gehört jetzt also da nicht dazu, aber zu Megalithstrukturen, also die Steinkreise, Menhire. Und bei mir im Garten steht auch ein Menhir, aber nicht aus der Zeit von damals, sondern einer, den ich irgendwo bei einem gefunden habe, der uns der Brunnendruck verkauft hat. Aber das irgendwie verschiedene Formen von Steinen finde ich faszinierend. Was man jetzt hier nachweisen konnte, trotz der Raubgräber, ist, dass das Fundmaterial größtenteils von oben nach unten durch das Tor durchgeworfen wurde. Also fast alle diese Fundobjekte waren unterhalb vom Tor gewesen. Und dieses Durchwerfen, das ist ja auch so ein gewisses Grenzenüberschreiten, so was Transzendentales. Man hat dann neben geopfertem Schmuck, wie bitte? Dann Gefäßkeramik gefunden und fragmentierte Knochen, und das weist so auf Trank- und Speiseopfer hin. Trankopfer haben eine lange Tradition bei Vielzahl von Religionen. Was man nicht gefunden hat, sind irgendwelche Aschereste. Also zum Beispiel in Montafon gibt es so einen Brandopferplatz oder in den Alpen überhaupt. Das findet man hier bei uns nicht. Es gibt hier auch keine Tierknochen. Aber es gibt eben massenhaft Keramik und nicht normale Keramik, sondern verkleinerte Keramik. Also sowas, wenn man in irgendwelchen Wallfahrtsorten ist, dann kann man ja auch immer irgend sowas kaufen zum Mitnehmen nach Hause, auch in verkleinerter Form. Und das gab es also schon damals, und das hat man dann hier geopfert. Was natürlich sehr viel zu finden ist, sind die Frauenfibeln. Eine Fibel ist was, womit die Kleidung von den Frauen zusammengehalten wurde. Mal hier auf die Seite legen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Kleidung aus der Hallstattzeit. Und da kann man eben sehen, dass oben das mit einer Fibel zusammengehalten wurde.
Die Kleidung bestand halt aus zwei Teilen.
Diese Fibeln gibt es halt in unterschiedlichen Ausbildungen. Das ist zum Beispiel eine Paukenfibel.
Ja. Die war ja viele Jahrhunderte im Eisen.
Ja. Damit kann man es auch relativ genau irgendeiner. Das ist eine. Oben ist eine Armbrustfibel und unten eine Zertosa-Fibel. Die Zertosa-Fibel ist so die häufigste Fibel. Und was man hier noch.
Die hat da eine Spannung.
Ja,
eine Spannung.
Und was man hier noch findet, sind Fußzierfibeln. Und da war dann meistens noch irgendein Stein da noch drin gewesen. Diese Keramik, die man hier gefunden hat, man weiß letztendlich nicht, die ist natürlich kaputt. Ja. Ist die absichtlich zerschlagen worden oder ist sie halt beim Runterwerfen kaputt gegangen? Ist sie im Laufe der Zeit natürlich zerbrochen? Das wissen wir einfach nicht. Der Herr Halt hat gemeint, es muss auf jeden Fall was mit Trinken zu tun gehabt haben. Dadurch, dass man hier sehr viele Frauenfibeln findet und überwiegend Sachen, muss man davon ausgehen, dass es ein Ritualort für Frauen gewesen ist. Ja. Und wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, aufgesucht wurde dieser Ort zwischen 1200 und 200 vor Christus, also über 1000 Jahre hinweg. Und die Hauptzeit war eben vor allem zwischen 600 und 400 vor Christus gewesen. In keiner der Schichten haben wir also Brandschichten gefunden, hat auch keine blutige Opfer gefunden. Man hat 16 Miniaturgefäße mit einer welligen Mündungsöffnung gefunden. Die Gefäße haben gerade mal einen Durchmesser gehabt von 3 cm. Sie sind also rein symbolische Objekte, nicht benutzbare Sachen. Und dann hat man eben diese 80 bronzene Fibeln hat man gefunden, eiserne Fibeln, wie viel sonst noch in den Handel gekommen sind, das ist natürlich nicht bekannt.
Also bei der Notgrafen.
Ja, dann waren aber auch Miniaturfibeln dabei, die eigentlich keine praktische Bedeutung hatten, sondern auch so ähnlich wie die kleinen Keramikgefäße einfach irgendwas gewesen sind, also ein rein dekoratives Schmuckelement oder halt eine symbolische Opfergabe. Und bei vielen der Fibeln, da war die Nadel noch eingerastet. Und man hat sogar noch Textilreste daran gefunden. Sodass man davon ausgehen muss, dass hier nicht nur eine Fibel runtergeschmissen wurde, weil die Textilien verrotten natürlich mit der Zeit, die Fibeln bleiben übrig, sondern dass hier ganze Kleidungsstücke runtergeworfen worden sind.
Oder ganze Menschen.
Nein, da hätte die Knochen. Ja. Nein, das heißt, die Frauen haben hier bewusst ein Ritual begangen, wo sie ihre Kleidung gewechselt haben, was auch immer das bedeutet. Ja, ja, und deshalb, sie waren auch Frauen, dann eben, müssen ja dann unter sich, muss man davon ausgehen, ob sie sie gewechselt haben oder ob sie ohne die Kleidung weitergegangen sind. Wir wissen es nicht. Wir wissen, das ist ja letztendlich auch so, es gibt ja so Initiationsriten auch. Beltane ist ja auch sowas, wo man sich gefunden hat, ja, Beltane hat auch 9 Monate später öfters zu Kindern geführt. Ja. Auch Partnerschaften wurden über Beltane geschlossen und in so Paarungsnetzwerken, wie sie es besteht. Wir können ja nicht ausschließen, was sich im Anschluss an dieses Ritual hier vollzogen hat. Alles pure Spekulation. Aber man kann ja einfach mal so ein bisschen spekulieren. Fantasien walten lassen. Bei den Griechen gab es es übrigens auch. Auch dort wurden Kleidungsstücke Göttern geweiht, vor allem bei Wöchnerinnen. Damals war es der Göttin Artemis, es war die Göttin der Geburt und des Kindes, auch der Jungfräulichkeit oder des Waldes. Man übergebe die Kleidung der Gottheit und übergibt damit eine Krankheit, hat Halt gesagt. Das Gewand tritt sozusagen anstelle der Person. Also wir haben ja gesehen, dass die Kelten laut Cäsar Menschen geopfert haben. Vielleicht war es damals noch anders. Man hat eben das Gewand statt einer Person geopfert. Was man dann noch gefunden hat, sind zahlreiche Perlen in unterschiedlichen Größen, überwiegend aus Glas. Die sind eher dann aus einem späteren Zeitpunkt. Die Farben der Glasperlen sind vorwiegend blau. Eine typisch keltische, quadratische Schichtaugenperle. Und da habe ich jetzt auch noch Farbaufnahmen dazu. Also wir sehen hier diese, es sind Bronzenadeln, dann diese Fibeln, Eisenfibeln, Bronzefibeln. Das Bild ist nicht heilig, das habe ich extra für diesen Exkursion drucken lassen. Und das sind diese Perlen. Und dann sieht man also was Quadratisches. Das ist diese Schichtaugenperle. Das ist Glasherstellung, also das ist nichts Natürliches.
Das ist die Schichtaugenperle.
Ja.
Also zwei genau. Verschiedene Gläser.
Ja, da hat man
aufeinander geschmolzen.
Da, ja.
Ja. Ja, auf das da haben wir mal ein anderes Wort.
Gut. Nach unten oder hin? Nee, kommt in die.
Ah, da habe ich ja nochmal gedacht, wo ist denn das? Also das eine Bild ist auch nochmal und dann sieht man diese kleinen Keramikgefäße, wie gesagt nur circa 3 cm und dann ist auch noch eine Vogelfibel gefunden worden.
Also alles wünschen.
Alles hier gefunden?
Ja, alles von hier.
Ja, und die Perlen, die sind so klitzeklein, so vom Halskette.
Das ist die Frage, ob die wirklich davon waren oder ob die nicht speziell nur für dieses Ritual waren.
So, ja, Menschen gibt es ja keine, klar. Also keine Knochen. Obwohl sich das ereignet hätte, so. Jemanden unterschmeißen.
Ja, ganz steil ist es dann doch nicht, aber...
Gut, dann kommt das wieder da dazu. Danke.
Kommt da unterm Tor, kommt da mal noch ein Absatz oder geht es da dann
hier? Wir gehen jetzt nachher eine Stufe weiter und nachher gehen wir nochmal drum rum. Großgefäße fehlen komplett, sind 260 Metallobjekte insgesamt registriert, vor allem eben im Bereich der Frauen. Männliche Objekte waren nur ganz wenig vertreten. Und fast alle Objekte lagen unterhalb des Tores. Und dieselben Stücke findet man in dieser Form eben auch auf der Heuneburg.
Ja, ist ja entfernungsmäßig nicht so furchtbar weit weg, gell? Die hat man hier überhaupt mal gesucht, so, oder? Also gibt es da irgendwie...
Ja, ursprünglich war ja die auf der Oberburg, hat man ja gesucht, als in die ersten Sachen gefunden wurde, aus der Unterfelderzeit. Und nachdem das mit den Raubgräbern war, und dann hat man ja diese Notgrabung gemacht, wo man das nochmal, also richtig systematisch noch untersucht hat. Aber man hat ja gesagt, man hat diese Sachen gefunden, aber es war halt von der Struktur, was ja für Archäologen heutzutage ganz wichtig ist, war 90% zerstört.
Ja, die hätten ja einfach Buden.
Die hätten nur das mitgenommen, was für sie interessant war.
Der Zusammenhang ist einfach der Motor. Ja. Verstehst. Aber ich meine, das als Plateau, da haben wir, das ist ja eben da. Das könnte man sich ja vorstellen, dass da irgendwas war, oder? Ja. Also selbst wenn das Heiligtum war, könnte ja da oben trotzdem ein Häusle oder irgendwas
gewesen sein. Es war eine Siedlung gewesen zur Zeit der Urnenfelder Kultur, die existierte aber nicht mehr ab der Hallstatt, also ab 800.
Und die hat hier oben.
Und da werde ich später nochmal was dazu erzählen. Hier war nichts mehr an Siedlung. Es war ein Nichts.
Das ist aber ja auch atypisch. Siedlung auf einem 920 Meter hohen Bergsprung.
Ja, aber früher. Früher hat man aber mal diese. Gerade in der Urnenfelder Zeit hat man gerne auf Bergsprünge gebaut. Also
die Leute haben es sich gerne ein bisschen schwer gemacht.
Ja, die wollen sich halt verteidigen. Aber hier hat's halt, hier hat's keine Quelle, und das ist schwierig.
Es geht um den Verlauf.
Also geschrieben ist auch nochmal, die Mehrzahl der Depotfunde sind in einen kultisch-religiösen Kontext zu stellen. Das gilt eigentlich letztendlich für Deponierungen an allen Naturheiligen, und auch bitte Naturheilige in Anführungsstrichen, beispielsweise Quellen, Bäche, Flüsse, Moore oder landschaftsprägende Punkte wie Felstürme, Bastionen und Bergkuppen. Herr Halt hat sich sehr vorsichtig ausgedrückt, die früheren Bewohner haben sich hier Gedanken gemacht. Es gibt hier nördlich der Alpen nur zwei große Deponierungen von Fibeln. Das ist einmal eben, außer hier, das ist die Brodelquelle bei Bad Pyrmont. Da ist es auch über einen längeren Zeitraum was abgelegt worden. Und bei der Riesentherme bei Dux in Tschechien, dort ist es aber in ganz kurzem Zeitrahmen gewesen. Also letztendlich muss man da das Resümee ziehen. Seidentor ist bislang der bekannteste und am besten untersuchte Opferplatz der frühen Eisenzeit. So, dann gehen wir eine Stufe tiefer.
Helmut, wie ich mich angemeldet habe, hat mir der Meister von der Volkshochschule oder von erzählt, dass statt
der Ausflug,
der Jäckels, dass schon statt der Ausflug macht, der hört man.
Also letztendlich kann man auch runtergehen, aber es. Okay, auch außen rum, da hat es zumindest einen Pfad. Ja, wir waren im Urlaub jetzt im Sommer im Engadin gewesen und da waren wir am Morderatschgletscher und sind dort zu einer Hütte, die ist oberhalb des Morderatschgletschers, und läuft man so oberhalb des Morderatschgletschers vorbei.
Boval.
Ah, okay, gut. Kannst du das besser merken. Und dann hat man von oben, es hat uns auch schon jemand erzählt gehabt, von oben kann man sehen, am Ende des Gletschers gab es einen Eisbogen. Also sowas wie ähnlich, nur in Eis. Und eigentlich hat uns die Tour schon gereicht, was wir gemacht haben. Wir mussten dann auch wirklich nochmal 3 Kilometer aufwärts laufen zu diesem Eisbogen. Und dann stand auch noch ein Schild, Lebensgefahr. Wir hätten es dann trotzdem gemacht, weil es waren ja auch andere Leute schon dort gewesen. Und dann sind wir da direkt hin und ich habe so meine Bilder gemacht von dem Eisbogen direkt drunter oder direkt dran. Und dann ist plötzlich da was aus dem Bogen rausgebrochen.
Ein warmer Tag.
Ja. Wieder zurück und war ein bisschen weg. Ist wieder was rausgebrochen. Dann haben wir gesagt, oh, da könnte ja nur irgendwas sein. Dann haben wir unsere Handys aufs Stativ gestellt. Und dann, was sollen wir jetzt da warten? Das wird ja jetzt nicht. In dem Moment, wo ich vom Stativ das wegnimmt, bricht der ganze Eisbogen zusammen.
Boah.
Jetzt ist es ja kann man ja sagen, das ist ja Action, wenn man, ich war dort. Aber ich fand es echt traurig. Ja. Ja, es war, erstmals war einfach, so wie das schön ist, war auch das schön gewesen. Und ich habe dann zu dem anderen, der noch dort war, gesagt, es ist alles vergänglich. Und dann hat er gesagt, wir alle sind vergänglich. Aber man kann ja sehen, wie diese Gletscher wegschmelzen, ja, und wie das immer rapider wird. Und wenn man sieht, wie dünn die nur noch sind, dann kann man sich ausrechnen. Wenn ich Gletscher noch sehen will, dann muss ich jetzt noch hingehen. Und es ist wieder einfach so was Schönes verschwunden. Ja, das ist, natürlich ist der vorher auch entstanden, weil es vorher schon getaut hat.
Ja. Aber ihr seid wieder so unterstanden,
ne? Ach, du, nee, da war, das war ja. Aber es hat dann kräftig zur Seite geschwappt, also ich hätte jetzt nicht dort unbedingt stehen wollen. Wo. Ja. Ja. Ich kann mal kurz da durch, gleich ein Foto machen. Ja, könnt ihr mal zu mir gucken. Noch einige verdeckt. Oh ja, du bist auch noch ein wenig verdeckt. Gut, danke.
Weißt du denn, wie das Tor entstanden ist?
Ja, letztendlich. Nein, wär's eine Bridge. Dann wär's eine Brücke. Ja, sondern das durch Erosion, also Frost bricht auf, ja, und dann erodiert es dann so. Und irgendwann wird er natürlich dann auch mal verschwunden sein wieder.
Ja, ja, ist ja kalt, oder?
Erleben wir nicht.
Uns wird es wahrscheinlich noch aushalten.
Ganz knapp.
Ja, klar, da oben ist ja kein Dach. Also.
Wenn keine Sabotage kommt und keiner mit dem Hammer klopft.
Weil halt Wasser auch überall reinkommt und Frost.
Und ja, Frost, und dann, ja, so, ja, und dann wird es so sein.
Wenn da niemand danach guckt und so und die Wurzel sich drauf halten kann, ja, das ist immer, weißt du, wenn du so Wasser reinläuft und dann am Fundament. Ja.
Wenn man da nicht statt rechts.
Ja, ja, der
Querschnitt. Ja, genau. Ja, 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 das ist kein. Das kann schon
so, dann kommen wir zum Begriff, wie man sowas einordnet. Naturheiligtum, naturheiliger Platz, Ritualort. Letztendlich ist ja einfach natürlich auch ein bisschen Wortklauberei. Was ist jetzt richtig? Es gibt da nichts Richtiges. Jetzt muss ich ein bisschen was vorlesen dazu. Menschen haben schon immer zur Durchführung von Ritualen Orte aufgesucht, an denen entweder keine oder nur minimale Modifikationen stattgefunden haben oder andersrum, die artifiziell eben errichtet wurden, also Kirchen, Tempel. Mühldorfer, der hat zum Beispiel in den Artikel geschrieben, heilige Felsen, vermutet, dass besondere Felsformationen immer Menschen angezogen haben, vielleicht weil sie solche Orte als naturheilig empfunden haben. In seinem Artikel zum Begleitband zur Ausstellung Zwischenwelten 2016 in Nürnberg führte das Heidentor als naturheiligen Platz in der Schwäbischen Alb auf. Er schreibt auch, an welche Gottheiten sich die dargebrachten Sachopfer gerichtet haben, bleibt vermutlich für immer unbekannt. Es gibt ja auch noch andere Felsformationen, wenn man daran denkt, dass die im Buddhismus zum Beispiel der Berg und die Umwanderung des heiligen Kailas, ja, ja, was besonders ist, wenn man mal, ich war nie dort, aber wenn man sieht, wie Tibeter sich dann auf den Boden immer wieder werfen und so, also eigentlich vorwärts robben und nicht hinlaufen, das ist also schon erstaunlich. Also, und in Amerika, wenn wir da nochmal sind, da gibt es ja den heiligen Berg der Navajos, ja, also auch hier heilige Berge oder sowas Heiliges. Ein Kultplatz ist nach Armin Stroh von Menschen genützte, unveränderte Formen der Erdoberfläche. Während abgegrenzt wird ein rituell genutzter Ort, die planmäßig von Menschen errichtet wurden. Diese Klassifikation ist letztendlich bis heute immer noch in Verwendung. Er war einer der ersten Prähistoriker, der die Fundstelle mit dem Begriff heilig verknüpft hat. Heiliger Fels, Felsheiligtum. Und kurz danach hat sich der Begriff eben durchgesetzt als Naturheiligtum. Die Gefahr ist aber groß, dass hier die Grenze zwischen Esoterik und Archäologie gelockert wird. Wie ihr merkt, ich komme jetzt hier nicht zu sprechen auf Kraftort oder sonst irgendwas. Das ist Esoterik, Sachen, die überhaupt nicht irgendwie nachweisbar sind. Auch wenn hier manches spekuliert wird, wir versuchen aus den archäologischen Funden einfach was zu folgern. Man muss dann echt aufpassen, weil dann haben zum Beispiel andere Autoren das Heidentor als starken Ort beschrieben. Was ist ein starker Ort? Ja. Oder den Ort der geheimnisvollen Ausstrahlung. Bis heute hat er eine starke Ausstrahlung. Okay, ich kann bestätigen, dass er eine gewisse Anziehungskraft hat, ohne Zweifel. Ob er jetzt was ausstrahlt, bleibt dahingestellt. Und letztendlich diese ganzen Autoren, die sowas schreiben, lassen immer offen, was sie eigentlich wirklich mit stark verknüpfen. Letztendlich besitzen aber archäologische Befunde, also materielle Hinterlassenschaften, immer eine Mehrdeutigkeit, immer Spekulation. Und alle immateriellen Informationen, die für religiöse Glaubenssysteme und Praktiken relevant waren, sind letztendlich sind unwiederbringlich verschwunden. Heutzutage spricht man von eher einem Ritualort. Und dafür gibt es gewisse Kriterien, was ein Ritualort ist. Wichtig ist die Erkenntnis aus der Ethnologie, dass Rituale sich durch standardisierte und repetitive Praktiken auszeichnen, also immer wiederkehrend. Also es muss nicht nur kurz was gewesen sein, sondern über wiederkehrend, hier zum Beispiel über 1000 Jahre, verstärkt über 400 Jahre, über 200 Jahre. Dann muss es auf eine auffällige topografische Lokalität sein. Dann muss dementsprechend archäologisches Material gefunden worden sein mit einer charakteristischen Kombination der Fundobjekte. Es wird eine Intentionalität verlangt, das heißt eine absichtliche Deponierung, Beschädigung oder Zerstörung von Objekten. Und es muss wiederholt stattgefunden haben. Und dann gibt es noch eine gewisse Definition nach Leach. Rituale, Kennzeichen für die Rituale sind Objekte, die Übergangs- oder Grenzsituationen symbolisieren. Also wir haben einmal die Grenzsituation, dass durch das Tor was durchgeworfen wird. Aber es sind auch Sachen, die man deponiert, zum Beispiel Pfeile, Knochen, irgendwas, was mit Feuer zu tun hat. Irgendwas, was mit Reinigung zu tun hat, mit Sterben oder Gebären oder widersprüchliche Sachen, das sieht man zum Beispiel im Christentum auch, paradoxe Bilder oder Situationen, toter Gott, jungfräuliche Mutter, also Sachen, die es im Prinzip eigentlich nicht gibt. Und Heidentor erfüllt diese Bedingungen für einen Ritualort. Es ist allein von seiner Gestalt, es ist außergewöhnlich, es liegt eine paradoxe Situation nach Leach vor, weil das Heidentor eine Schwelle darstellt zu irgendwas. Von der Hanglage ist es etwas beschwerlich durchzuschreiten, man kann es natürlich. Ich glaube, Rennen ist für mich hier runter einfacher wie gehen. Man fand auch Objekte des Übergangs von lebendig nach tot. Man fand auch Pfeil- und Lanzenspitzen. Dann Überreste von transformativen Prozessen. Transformative Prozesse, wenn ich Keramik zerbreche oder wenn man Knochen zerbricht. Dann wurde im Zuge der ritualen Handlung ganz offensichtlich ja Kleidung deponiert, gewechselt oder man hat sich ihrer entledigt. Dann ist das Kriterium der Absichtlichkeit, der Intentionalität erfüllt. Man hat absichtlich da was durchgeworfen. Funktionstüchtige Objekte. Und natürlich das Kriterium der Wiederholung ist erfüllt. Und wenn man solche Miniaturgefäße auch noch nimmt, dann nennt man das auch noch eine paradoxe Fundgrube, weil sie dysfunktional proportioniert sind. Also die sind nicht brauchbar für irgendwas, sondern die sind absichtlich nur deshalb.
Dann ist ja zunächst mal mit dem Zweck hergestellt worden.
Ja. Also spricht man am besten heutzutage von einem Ritualort. Wir Männer lassen jetzt die Frau alleine an diesem Ritualort.
Was falsch ist denn eigentlich?
Mit der Temperatur. Frisch.
Ansonsten kommen wir zum letzten Akt dieser Exkursion. Ich werde euch jetzt ein bisschen noch was über das Konzept der Liminalität erzählen. Liminalität. Das ist ein von. Ja. Es stammt vom Ethnologen Victor Turner und beschreibt einen Schwellenzustand, in dem sich ein Individuum oder eine Gruppe befindet, nachdem sie sich nach einem Ritual von der herrschenden Sozialordnung gelöst hat. Und mit dieser Betrachtung von Fundstellen, die immer so isoliert ist, also wir haben da oben gesehen, da ist ein Ritualort, aber letztendlich, wenn wir das nur alleine betrachten, haben wir nur einen Teil davon verstanden. Auch wenn wir alles generell überhaupt nicht verstehen können und das, was im Immateriell dahinter steckt, sowieso nicht. Aber man kann damit Fundstellen als die Betrachtung von Fundstellen als isolierte Phänomene überwinden damit. Liminale Orte liegen oft an der Peripherie und sind eine Metapher für Übergangs- oder Grenzsituationen. Dazu gehören Gebirge, Höhlen, Moore, Ödland oder Wüste. Jesus ist zum Beispiel auch in die Wüste gezogen. Ja, manche begeben sich auf den Jakobsweg, das kann man vielleicht insofern auch als liminalen Ort betrachten. Denn liminale Orte schaffen Erfahrungen von Raum, Zeit und Emotionen, die sich grundlegend von denen aus der alltäglichen Realität der beteiligten Person unterscheiden. Meine einzige Erfahrung ist jetzt wirklich der Jakobsweg und man kann sagen, wenn man sich auf sowas begibt, das Bewusstsein verändert sich in der Tat. Es ist anders wie einfach nur eine Wanderung oder eine Wanderung, die man aneinander reiht, sondern es entstehen dabei Erfahrungen und Emotionen und Wahrnehmungen, die man sonst eben nicht so hat. Sie führen zu Veränderungen auf individueller Ebene und auf der Ebene von Gruppen. Bereits während der gemeinsamen Bewegung zu diesen Orten, zum Beispiel in Prozessionen oder Pilgerreisen, werden die beteiligten Personen zusehends mehr aus den alltäglichen Strukturen herausgelöst, je näher sie ihrem Ziel kommen. Und das Aufsuchen von liminalen Orten reproduziert gewissermaßen die einzelnen Phasen von Übergangsriten, nämlich Trennung, Übergang und eben wieder Eingliederung. Der große Heuberg war dünn besiedelt, wie ich schon erzählt habe, war aber zum Beispiel hier oben während der Urnenfelder Zeit war er besiedelt gewesen. Und dann hat es aber aufgehört. Bei Gosheim und auf dem Dreifaltigkeitsberg bestanden Siedlungen, die haben weiterhin bestanden. Diese Siedlungsaktivität hat im Bereich der Urnenfelder Zeit sogar noch zugenommen. Aber die Siedlung hier oben wurde aufgegeben. Und es findet sich auch sonst keine Siedlung hier.
Also die Siedlung war oben beim Ritualplatz.
Auf der Oberburg, ja. Und erst als die rituelle Nutzung von da oben aufgegeben wurde, hat es auch wieder mehr Siedlungsaktivität hier gegeben. Das heißt, man hat eine bewusste Konzeption dieser Landschaft geschaffen, um vielleicht die Wahrnehmung dieses rituellen oder dieses Ritualortes stärker zu prägen. Es wurde nämlich, man kann das, und das, ich habe jetzt drei Kopien mal. Eine davon?
Ja.
Man kann da sehen, dass es drei verschiedene Räume gibt. Wenn man nach links unten geht, Speichingen, also das ist das so um Dreifaltigkeitsberg, das ist das, die Landschaft der Lebenden. Und dann kommt die Landschaft der Toten, Gräber, die Landschaft der Ahnen, das sind die Gräber. Und da, wo das Heidentor ist, letztendlich hier, also der Lippachbach ist die Trennung zu den Ahnen. Und hier ist nichts. Wir haben drei Räume, die Landschaft der Lebenden, die Landschaft der Ahnen und das Nichts.
Aber das ist auch eine Theorie.
Das ist einfach eine archäologische Feststellung. Ja. Und der Begriff der Ahnen und des Nichts ist natürlich. Und jetzt muss man ja davon ausgehen, dass die damals aus der Landschaft der Lebenden durch die Ahnen, ja, und Ahnen war natürlich ja schon früher, über den Friedhof zu gehen, ist immer was Besonderes gewesen, da durchzugehen, dann haben sie ihr Ritual da oben vollzogen, dann sind sie wieder zurück durch die Ahnen. Früher war das ja weniger Toten, sondern Ahnen, die unter Umständen auch noch da waren. Vielleicht kann man ausgehen, dass sie dann mit einem besonderen Ritual dann eben auch empfangen wurden. Natürlich ist es eine gewisse Theorie, aber das würde natürlich die Bedeutung dieses Ritualortes einfach noch verstärken. Aber das Archäologische ist auf jeden Fall wirklich auffällig, wie bewusst was wieder verlassen wurde, wie eine Leere geschaffen wurde. Und es gab eben Siedlungen und es gab das nichts. Auf Dreifaltigkeitsberg war mit Sicherheit eigentlich landwirtschaftlich das schlechter wie da, wo die Gräberfelder sind.
Dreifaltigkeitsberg ist größter Ende, ne? Das Eckle da.
Ja.
Das Speichinger, ne?
Ja.
Und da haben das.
Also das sind hier so die.
Ja. Die das Siedlung. Weiß ist Siedlung. Siedlung, 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 Siedlung. Ja. Siedlung. Ja. Mhm. Aber natürlich ist das richtig, dass wir das zusammen sehen.
Siedlung.
Also, diesen Ritualplatz und was war dann drin? Ja, irgendwie das. Aber vorher schon mal erklärt, dass die dass es nicht alles von dem Ort ist. Ne? Also dass die Pilger praktisch zu dem Tor gezogen sind. Irgendwie.
Ja, also die Sachen, die gefunden wurden, sind auch Sachen, die auf der Heuneburg gefunden wurden. Mhm. Aber dort in der Produktion.
Ach so. Die dort hergestellt worden sind.
Ja.
Dann weiß man ja nicht unbedingt, wo es hingelangt ist. Ne?
Nee.
Naja.
Ja, gibt es noch andere Fragen dazu? Jetzt wäre ich mit meinem Erklären am Ende.
Ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden, dass da oben eine Siedlung war. Es hat keine landwirtschaftliche Fläche aus herumgegeben. Und dass man eine Siedlung direkt am Ritualort, das würde ja eigentlich den Platz auch entweihen. Also das ist für mich nicht schlüssig. Hier unten hat es wenigstens landwirtschaftliche Fläche gegeben. Die Erträge waren ja wesentlich geringer wie heute. Die Leute haben relativ große Fläche gebraucht, um überhaupt über den Winter zu kommen. Und dann hier oben die Siedlung und dann zur Arbeit runter ins Tal und abends wieder nach.
Nein, das kann ja auch vielleicht einfach ein Rückzugsort gewesen sein. Man
eine
hat Flieburg. Ja in der Zeit
gern
auf den Hügeln was.
Ja, aber nur zur Verteidigung, nur gibt's. Im Notfall hat man den aufgesucht. Denn von oben hat man die Sicht gehabt und man konnte so einen Bergsporn verteidigen.
Ja. Du musst ja natürlich immer sagen, das ist ja sehr schwierig überhaupt. Wir haben ja wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem, was es gab, finden wir. Ja, viele Sachen sind Zufallsbefunde. Man hat im Bereich Donau. Jetzt muss andere nicht mehr ein. Im Bereich Donau hat man, das sind ja immer Zufallsbefunde, wenn irgendwo was gebaut wurde, ist, dass man dann dort irgendwas entdeckt hat. Auf den Gipfeln ist es oft einfacher, was zu finden, weil das dann eher frei wird oder erodiert, während unten im Tal schüttet sich eher irgendwas drüber und dann ist es einfach nicht mehr zu finden. Also, ja, letztendlich haben wir immer nur Puzzleteile aus der Vergangenheit.
Ja, aber es können ja Speichen oder Tüttli, also die Siedlungsplätze, die waren ja übereinander. Ne? Ja.
Friedlich waren selten die Zeiten. Und wenn man jetzt mal, wenn man das Protokelten und Kelten in einen Topf wirft, ja, also letztendlich kann man ja zum Beispiel noch an den keltischen Stämmen in Irland sehen, wie die sich bis in die Neuzeit noch bekämpft haben, die Clans, als gegenseitig, es wurde geraubt, gegenseitig. Wen noch Bücher interessieren? Es gibt da die Städte der Kelten, urbanen Zentren der späten Eisenzeit. Das ist dann ein bisschen ja, ein religiöses, magisches Land. Das war zur Ausstellung. Und dann die Heuneburg. Das kriegt man nur direkt dort. Oder ich habe es über ein Klosterbuchgeschäft in München bezogen, die neueste Auflage, weil die neueste Auflage ist zurzeit vergriffen.
Also. Naja. Also.
Helmut, im Namen der Diskussionsteilnehmer darf ich dir noch eine Kleinigkeit überreichen?
Nö.
Du hast mir einmal ein Weiße geschenkt, ein Weißburgunder. Ich habe gedacht, dann ist deine Präferenz vielleicht auch Weißwein. Ich habe mich mal für einen Riesling entschieden.
Herzlichen Dank. Ich danke nochmal für die, danke für die Aufmerksamkeit. Ja.
Ja, vielen Dank für die Führung.
Ich hoffe, ich konnte was rüberbringen. Auch von meiner Begeisterung einfach für diese Zeit. Und
ja, das versprühst du. Das kommt aus jedem Topfloch.
Wunderbar. Ist jeder porig, ja?